Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Keine Angst, Sie werden jetzt nicht zum Mitschunkeln aufgefordert. Aber wir sprechen über den Zirkus hier im Kompressor. Über den Zirkus in fernen Ländern, auch in solchen, wo den Menschen selten zum Lachen zumute ist, wo Gewalt und Unterdrückung herrschen, wie etwa in Afghanistan. Herzlich willkommen. Sexismus, das ist ein allgegenwärtiges Problem, auch in der Werbebranche weit verbreitet. Da muss man gar nicht erst in die Zeit der Serie Mad Men zurückgehen. Zuletzt waren große Missstände bei der Agentur Scholz & Friends ans Licht gekommen. Männliche Führungskräfte, die sich offenbar abfällig gegenüber Frauen geäußert und auch so verhalten haben. Nun gibt es die Initiative Ad Girls Club, die diese Situation ändern will, mit einer konkreten Verpflichtung zu Frauenquoten, gleicher Bezahlung, geschlechtergerechter Sprache und familienfreundlichen Arbeitsmodellen. Unterzeichnet haben das heute veröffentlichte Manifest schon namhafte Agenturen wie Kolle Rebbe, Brandneo, Wundermann Thompson und andere. Und wir sprechen mit einer der beiden Gründerinnen des Ad Girls Club, mit Lisa Eppel. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Eppel, Sexismus gibt es ja überall. Inwiefern ist die Werbebranche da besonders betroffen? Also was läuft dort schief?
Also es gibt so zwei Punkte, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Zum einen innerhalb der Agenturen ist es so ein bisschen eine Besonderheit, dass man sehr flache Hierarchien hat. Man ist irgendwie verkumpelt miteinander, ist alles ein bisschen lockerer im Umgang. Es wird lange gearbeitet, dann wird mal zusammen Bier getrunken und dann verschwimmen oft die Grenzen. So, das ist, glaube ich, so eine Besonderheit, die die Werbebranche und die Werbeagenturen an sich haben. Und wenn man jetzt nochmal von oben drauf guckt, ist das Besondere an der Werbebranche natürlich, dass wir mit der Werbung, die wir schaffen, auch die Realitäten schaffen, die wir uns anschauen als Bürgerinnen und Bürger. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man schaut, was sind das für Narrative und Bilder, die wir zeigen und die wir auch reproduzieren. Und deswegen finde ich, gibt es diese zwei wichtigen Punkte in der Werbebranche, wo man genau hingucken muss, wenn es ums Thema Sexismus geht.
Mm-hmm. Nun ist ja das, was Sie dort schreiben im Manifest, wirklich sehr konkret. Also beispielsweise die Quote, da gibt es natürlich Vorbehalte, immer schon. Wie haben Sie es da geschafft, einige große Agenturen ja auch mit ins Boot zu holen?
Ja, also es gibt tatsächlich große Vorbehalte, jetzt nicht in den Agenturen, mit denen wir sprechen. Und das ist auch das Tolle, wir haben uns nämlich zu Beginn dieses Manifests genau die Agenturen ausgesucht, wo wir ein Vertrauensverhältnis hatten, mit denen wir schon länger in Kontakt waren und wo wir auch wissen, die stehen dann total hinter der Sache. Und einige Agenturen haben sich auch schon selber diese Sachen zum Ziel gesetzt. Also das war gar nicht die große Überzeugungsarbeit und wir haben gemeinsam mit den Agenturen das Manifest erstellt und geschliffen und haben dann jetzt auch damit Forderungen, die umsetzbar sind. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, sind das ja jetzt auch nicht irgendwie ganz Breaking News, die wir da irgendwie fordern, sondern das sind eigentlich Sachen, die irgendwie normal sein sollen.
Naja, wobei 50% Frauenquote, da wird auch gerne argumentiert, ja, die 50% müssen auch erstmal irgendwo herkommen.
Ja, genau. Und die kommen aus der Branche, weil die Branche ist nämlich eigentlich weiblich dominiert. Es gibt eine Studie vom GWA, von unserem Branchenverband, die Diversity-Studie, die dieses Jahr rauskam und die hat halt gezeigt, 60% der Mitarbeitenden sind weiblich. Also die Frauen sind da, die müssen nur richtig gefördert werden, denn ab Geschäftsführung wird es dann nämlich wieder dünn, da trifft die gläserne Decke dann und da sitzen dann nur noch 18% Frauen. Mhm. Also und die Frauen sind da.
Ja, und die müssen auch noch gleich bezahlt werden, auch kein einfaches Thema. Oft handeln ja auch Agenturen Honorare individuell aus. Also wie können und werden Sie da kontrollieren, dass das am Ende dann nicht nur ein Lippenbekenntnis ist?
Ja, das ist ein tatsächlich richtig wichtiger Punkt auch. Und da werden wir mit dem GWA zusammenarbeiten, um da wirklich dann zu schauen, wie können wir das messbar machen, dass das auch irgendwie valide ist und dann auch eine Aussagekraft hat. Deswegen gibt es da jetzt eine Gruppe, so eine Projektgruppe, die wir aufgesetzt haben, wo wir jetzt anfangen, genau dieses Thema dann sachlich und fachlich auch korrekt aufzubereiten.
Okay, also noch nicht ganz sicher, wie das dann kontrolliert wird. Gerade sowas wie geschlechtergerechte Sprache ist ja auch umstritten bei Menschen, die so gründlich mit Text arbeiten. Da spreche ich natürlich auch aus eigener Erfahrung. Wer bei Ihnen unterschreibt, der muss also Gendersprache, Gendersprech in seiner Arbeit anwenden?
Die sollten es intern und extern auf jeden Fall tun. Also das ist das, wozu sie sich bekennen. Und meine Mitgründerin Isabel Gabor ist ja auch Seniortexterin und arbeitet sehr viel mit Text und Sprache und spricht sich da auch sehr für aus. Und wir finden, es ist einfach wichtig, auch alle Menschen dieser Gesellschaft in der Sprache abzubilden und nicht zu exkludieren.
Ja, dennoch ist es ja, darüber gibt es ja verschiedene Ansichten, ne? Also ob das Exkludieren ist oder ob es eben zur Sprache gehört, wie es eben ist oder wie man es macht. Also wie man letztlich gendergerechte Sprache umsetzt, da gibt es ja auch ganz verschiedene Ansätze. Also sind das Details, die Sie noch klären, oder wer unterschreibt bei Ihnen, der unterschreibt auch Ihre Auffassung diesbezüglich?
Nein, also wir haben jetzt nicht gesagt, ihr müsst jetzt alle mit dem Sternchen gendern, weil wir das machen, sondern es geht darum, dass die sich überlegen, was ist die genderneutrale und gerechte Sprache, die sie sprechen wollen. Es gibt ja verschiedene Ansätze und die müssen natürlich gucken, was für sie da am besten funktioniert. Ob das jetzt ein Doppelpunkt ist oder ob man anstatt MitarbeiterInnen Mitarbeitende schreibt. Da gibt es wirklich auch viele Leitfäden, wo jetzt wir auch einen zusammen mit dem GWA erstellt haben, der auch bald veröffentlicht wird. Und da gibt es dann viele Anhaltspunkte, nach denen man sich richten kann.
Und wie zuversichtlich sind Sie, dass auch andere Big Player der Branche jetzt wirklich mitziehen und dass es bald weiter vorangeht?
Also wir würden uns natürlich super freuen, wenn das nämlich genauso laufen würde. Also wir sind sehr, sehr optimistisch und hoffen, dass das passiert. Wir haben auch schon tatsächlich jetzt, das hat heute eine kleine Welle geschlagen und haben auch schon einige Anfragen bekommen. Und jetzt ist es natürlich so, dass auch nicht jede Agentur da jetzt einfach irgendwie unterschreiben kann. Wir müssen da Vorgespräche führen, weil der Ad Girls Club ist niemand, der für Pinkwashing steht. Also wir möchten schon, dass wir einmal mit den Agenturen vorher sprechen, einmal gucken, okay, wie ist der Status quo bei euch gerade, was ist irgendwie der Beweggrund, da mitzumachen, und nach den Vorgesprächen werden wir dann schauen, passt das jetzt schon oder nicht, und dann entscheiden wir, ob wir den Weg gemeinsam gehen oder ob wir uns noch mal ein bisschen Zeit geben.
Kein Pinkwashing, aber ein sehr pinker Auftritt trotzdem bei Instagram. Die Initiative Ad Girls Club hat ein Manifest heute veröffentlicht, in dem sich die Unterzeichner dann konkret zur Gleichberechtigung der Geschlechter in allen Bereichen verpflichten. Und das war Co-Gründerin Lisa Apple. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Ja, wer einmal im Zirkus war, der kennt das Konzept. Artisten, Clowns, Dompteure. Aber wie ist das eigentlich in anderen Ländern der Welt, am anderen Ende der Welt, in streng muslimisch geprägten Ländern zum Beispiel wie Afghanistan oder Iran? Können dort zum Beispiel Frauen dabei sein, verschleiert womöglich? Kann ein Publikum lachen? Kann es staunen, das ja täglich doch unter Gewalt vielleicht leidet oder Hunger? Das sind alles Fragen, die die Fotografin Johanna Fritz beschäftigt haben. Sie hat Zirkusse in 7 Ländern besucht, von Indonesien bis Senegal, und ihre Bilder jetzt in dem Band Like a Bird veröffentlicht. Hallo Frau Fritz, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, hallo.
Ihre Fotos sind so ganz anders als alles, was man ja sonst kennt, aus kriegsversehrten Ländern wie Afghanistan oder dem Gazastreifen. Ein Stelzenläufer, der einem Lastwagen mit schwer bewaffneten Hamas-Kämpfern hinterher schaut. Ein Clown vor einem Arafat-Porträt mit einer roten Clownsnase. Afghanische Mädchen mit Kopftüchern, die mit Bällen jonglieren. Hat Sie gerade dieser Kontrast gereizt?
Ja, und es ging natürlich auch für mich darum, eben aus solchen Ländern Positives zu zeigen und nicht nur das, was man immer liest.
Mhm. Und was möchten Sie mit diesen Bildern erzählen?
Positive Geschichten und Schönes. Genau, zu zeigen, dass es eben auch Spaß gibt, wo es Hunger gibt oder wo es Krieg gibt.
Mhm. Wobei natürlich die Geschichte ist vielleicht zu viel gesagt, weil es gibt natürlich einen erklärenden Text, aber nur wer das ist, wo das ist. Aber die Geschichte selbst, die haben Ihnen die Menschen dann erzählt, wie sie zum Zirkus kamen, was sie dort tun?
Genau, mit einigen hatte ich eben im näheren Kontakt oder länger Kontakt. Da habe ich dann auch größere Interviews geführt, gibt es dann längere Bildunterschriften. Mit einigen dann weniger. Sind einfach so viele Leute auch in einem Zirkus oder in einer Zirkusschule, dass man immer nur mit ein paar gut Kontakt haben kann.
Mhm, natürlich. Und ich stelle mir auch vor, also gerade aus diesen Ländern kennt man eben Zirkusbilder gar nicht. Sie mussten sie wahrscheinlich schon suchen, die Zirkusse. Gibt es viele Zirkusse überall auf der Welt?
Ja, ich denke, dass es wirklich eigentlich in so gut wie jedem Land Zirkus gibt. Es hätte auch meinetwegen Fußball sein können. Ich habe es, war jetzt einfach nur stellvertretend für irgendwie alles, was Spaß macht. Und Zirkus eben ist eben natürlich auch visuell sehr schön, was zum Fotografieren ja gut ist. Und ich habe übers Internet viele Zirkusse gefunden und dann aber auch über andere Zirkusse. Also mir wurde dann zum Beispiel in Island beim isländischen Zirkus von dem afghanischen Zirkus oder von der afghanischen Zirkusschule erzählt. Und es sind eben traditionelle Zirkusse, aber auch Zirkusschulen.
Also von der afghanischen Zirkusschule möchte ich auch gleich unbedingt noch erzählt bekommen von Ihnen. Aber zunächst mal, Zirkus steht ja nun für Freiheit. für Anarchie geradezu. Und ist das auch dort so, wo Sie waren, wo ansonsten Freiheit und Anarchie gar eigentlich kaum vertreten sind?
Also es kommt natürlich darauf an, in welchem Land wir sind. Aber ja, für viele bedeutet es Freiheit. Eben der Titel sagt ja auch schon Like a Bird. Es hat ein kleiner Junge im Gazastreifen gesagt, dass er sich wie ein Vogel fühlt, wenn er im Zirkus performt oder wenn er in der Zirkusschule ist, weil es keine Grenzen gibt. Und bei ihm ging es aber auch gar nicht so viel um diesen Israel-Palästina-Konflikt, sondern einfach um diesen Konflikt innerhalb Gazas mit der Hamas und der Armut und Hungersnot und so weiter. Genau, und dass es halt da keine Grenzen gibt, sondern dass er Spaß ohne Hände haben kann.
Ist das wirklich so? Das kann man ja schwer glauben. Also innerhalb dieses Zirkus sind dann keine Grenzen da? Also keine Regeln, die sonst in der Gesellschaft gelten?
Doch, ich glaube, es kommt, wie gesagt, drauf an, wo man ist, mit welchem Zirkus, mit welchen Leuten. In der Palestinian Circus School, die in der Westbank ist, das ist auch eben eine Schule, wie der Name schon sagt, waren Mädchen und Jungs zusammen, also haben zusammen trainiert. Aber es gab dann von den Trainern, die meistens, oder nicht meistens, aber oft Männer waren, auch eine Art und Weise, wie sie die Mädchen trainiert haben, ohne sie anzufassen in Akrobatik. Mhm. Genau, es kommt total drauf an. Im Iran zum Beispiel ist es per Gesetz verboten, dass Frauen vor einem Publikum auftreten, was dann eben bedeutet, dass es keine weiblichen Artistinnen gab.
Aber es gibt weibliche Trainerinnen, also jedenfalls solche, die man in ihrem Buch sieht, die wie sie jonglieren zum Beispiel.
In Afghanistan.
Ja, genau. Oder und im Iran auch zum Beispiel.
Hm. Genau, und in Afghanistan ist es so, dass Frauen oder Mädchen auftreten können. Es gab aber immer Sicherheitsvorkehrungen. Also wenn es wie so eine große Zirkusparade gab in Masai Sharif beispielsweise, wurde nicht bekannt gegeben vorher, wo sie stattfinden soll, sondern die ist so aufgepoppt an verschiedenen Orten in der Stadt, sodass halt niemand irgendwas planen konnte.
Und diese Schule, von der Sie eben auch schon gesprochen haben in Afghanistan, wo also Mädchen und Jungen tatsächlich lernen, wenn auch räumlich getrennt, aber sie lernen das Zirkushandwerk sozusagen. Funktioniert das jetzt auch noch unter den Taliban?
Nee, unter den Taliban passiert gerade gar nichts. Also ich bin jetzt auch erst zurückgekommen und hatte die ganze Zeit Kontakt mit einem der Trainer. Ich weiß nicht, ob im Privaten trainiert wird, aber in der Schule wird auf jeden Fall gerade nicht trainiert, weil es zu gefährlich ist.
Die sind jetzt gerade aus Afghanistan zurückgekommen?
Genau, vor anderthalb Wochen.
Mhm. Ist ja als Frau jetzt auch nicht unbedingt, also sowieso als Mensch, aber auch als Frau noch mehr vielleicht, nicht einfach gerade, oder? Dort zu reisen überhaupt.
Also als westliche Journalistin ist es gerade relativ einfach zu reisen, weil man das erste Mal irgendwie unterwegs sein kann im Land mit dem Auto, was aber wiederum natürlich nicht bedeutet, dass das irgendwie für alle Menschen sicher ist, sondern die Taliban hat ja gerade irgendwie gewisse Interessen, freundlich zu sein zur Presse, und das spürt man, und dann ist halt irgendwie so eine allgemeine Euphorie, dass sie jetzt dieses Land übernommen haben. Aber ja, ich war natürlich auch in Situationen, die nicht so nett waren, und niemand traut zu dieser ganzen Freude. Der Taliban so richtig, ja.
Was ja auch auffällt auf Ihren Bildern, da wird schon gelacht, aber eigentlich hauptsächlich vom Publikum. Also die Menschen, die Sie porträtiert haben, die wirken oft trotzdem eher traurig. Also frei vielleicht, aber doch traurig.
Würde ich, glaube ich, gar nicht so unbedingt sagen, sondern eher konzentriert. Also ich habe auch eben in Island Zirkus fotografiert und in Deutschland. Und da hatte ich... Also sehen die Bilder auf jeden Fall ähnlich aus. Ich glaube gar nicht, dass man das so sagen kann.
Das ist dann das Klischee vom Clown, der ja eigentlich selber nicht fröhlich ist, sondern nur andere zum Lachen bringt, ne, vielleicht. Haben Sie denn ein Lieblingsbild oder eine Lieblingssituation in diesem Band jetzt?
Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall das Bild, was Sie vorhin auch schon erwähnt haben, mit den Hamas-Kämpfern im Gazastreifen und dem Clown, der sich umdreht. Was auch eigentlich Zufall war. Ich hatte den Clown Majid Kaloub vor der Zirkusschule, was so eine kleine Garage ist oder war, fotografiert. Und dann fuhr eben dieser Truck mit Hamas-Kämpfern vorbei. Und es war eine Millisekunde, also es war purer Zufall, dass sie in dem Moment vorbeifuhren.
Reporterglück sozusagen. Wenn Sie sagen, Sie haben mit den Menschen dann auch gesprochen und die sich ihre Geschichten erzählen lassen, haben die Ihnen denn Sachen erzählt, ja, die eben nicht in das westliche Bild reinpassen, also dass sie eben doch ganz anders oder viel freier vielleicht leben können im Rahmen ihrer ganzen Zirkustätigkeit, meinetwegen in Ländern wie Iran oder Afghanistan?
Also ich glaube, dass es eben für viele Kinder auch die Chance ist, zur Schule zu gehen, vor allem in Afghanistan, was ja eine Zirkusschule ist. Geben die wiederum, also wenn man bei der Zirkusschule Mitglied ist, kann man oder helfen die einem auch zur normalen Schule zu gehen. Für viele Familien ist es einfach der Transport zur Schule schon so teuer, dass sie gar nicht gewährleisten können, dass irgendwie die Kinder zur Schule kommen. So, und die Zirkusschule bietet denen quasi diese Zirkuskurse nachmittags an und vormittags holen sie zur Schule ab, bringen sie zur Schule. Dann gehen sie in die normale Schule, dann wird das Schulgeld auch von der Zirkusschule bezahlt, werden wieder abgeholt und kriegen dann Mittagessen, was ja auch schon nicht so sehr üblich ist, dass es so viel Essen gibt. Und dann trainieren sie. Und es ist halt wie eine kleine, oder es ist eine kleine NGO, die sich durch Spendengelder trägt und aber auch durch Mitgliedsbeiträge von wohlhabenderen Familien. Und im Iran ist es so, dass es ein traditioneller Familienzirkus ist, wie wir das eigentlich hier auch kennen, dass vor allem Iraner, aber auch Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und dann für eine Saison spielen. Also es gab Kolumbianer, Italiener, alles Mögliche.
Gönner Fritz, Sie leben ja zwischen Berlin und dem Nahen Osten und Ihre Arbeit konzentriert sich ja sehr oft auf benachteiligte oder vergessene Gruppen, also Frauen zum Beispiel und auch auf Konfliktzonen, wie eben die angesprochenen Länder. Andererseits porträtieren Sie eben auch schon seit Ihrem 17. Lebensjahr Zirkusse. Also vielleicht nochmal, vielleicht banal für Sie die Frage, aber wieso jetzt diese Faszination für den Zirkus als Welt, die nicht nachlassende Faszination dafür?
Ich glaube, dass es damit zu tun hat, ich bin in Baden-Baden aufgewachsen und da gibt es den Waldseeplatz und auf dem Platz kam, glaube ich, ein oder zweimal im Jahr immer ein Zirkus hin und die Kinder haben mich total fasziniert, dass die halt das ganze Jahr rumreisen durften und immer was anderes gesehen haben, immer auf anderen Schulen waren und das hat für mich einfach absolute Freiheit bedeutet und ich glaube deswegen, oder das war mit einer der Gründe, weswegen ich angefangen habe, Zirkus zu fotografieren und dann genau, bis letztes Jahr. Jetzt habe ich dieses Buch gemacht und jetzt glaube ich erstmal Zirkuspause.
Jetzt reicht es im Zirkus, ja? Schluss mit dem Zirkus. Die Bedeutung des Zirkus in 7 muslimisch geprägten Ländern. Like a Bird heißt der Fotoband mit 164 Seiten und schönen großen farbigen Bildern von Johanna Fritz mit Texten von Philipp Malzahn auf Englisch und in 7 weiteren Sprachen. Kostet 50 Euro. Ich bedanke mich herzlich.
Vielen Dank.
Johanna Fritz wird das Buch am kommenden Dienstag in der Hauptstadt vorstellen bei Bildband Berlin in Prenzlauer Berg ab 18 Uhr und dann selbstverständlich auch signieren. Streaming ist langfristig der Tod des Kinos, so die allgemein eher düstere Einschätzung der Zukunft der Branche. In den USA hat jetzt ein Verleih eine fast revolutionäre Idee dagegen entwickelt, wenn man so will. Der neue Film des gefeierten thailändischen Regisseurs Apichat Pong Vera Setakul soll in den USA für Jahre oder sogar für immer ausschließlich im Kino gezeigt werden und gar nicht als Stream oder auf DVD erscheinen. Darüber gibt es eine Debatte, die mittlerweile auch nach Europa gekommen ist. Christian Berndt über neue Ideen zur Rettung des Kinos.
I think I'm going crazy.
Jessica leidet, seit sie nach Kolumbien gereist ist, an einem seltsamen Hörschaden. In ihrem Kopf dröhnen dumpfe Schläge. Es ist der Beginn einer magischen Reise, auf die sich Jessica in Memoria begibt. Der neue Film von Apichat Pong Vera Setakul ist ein bildgewaltiges Werk, das auf die große Leinwand gehört, meint Norman Schettler vom Filmverleih Stadtkino Wien, der Memoria in Österreich herausbringt.
100%ig Kino. Also hat auch für mich persönlich damit zu tun, dass man sich, glaube ich, auch leichter tut, sich auf so eine Art von Film einzulassen. Er ist ja nicht einfach. Er ist sehr elegisch. Manche würden ihn auch zwischenzeitlich als langweilig bezeichnen. Das sind Dinge, denen man sich im Kino weitaus bewusster aussetzt. So einen Film zu Hause zu schauen, da wird der Griff zur Fernbedienung möglicherweise sehr schnell erfolgen.
Auch deshalb hat der amerikanische Verleih Neon beschlossen, Memoria in den USA ausschließlich in Kinos zu zeigen und nicht nach gegebener Zeit als Stream oder auf DVD herauszubringen. Der Film soll über Jahre jede Woche in jeweils nur einem Kino zu sehen sein.
Das ist eine total schöne Vorstellung und eine sehr spannende, zeitgemäße Art, Filmverleih nicht grundsätzlich neu zu denken, aber jetzt einmal in Ansätzen vielleicht neu zu probieren.
Aber als Modell für die Zukunft sieht das Schettler nicht, weil allein die Koordination der Kinovorführungen kaum zu bewältigen sei. Und er sieht Streaming nicht notwendig als Gegensatz zum Kino, sondern im Idealfall als konstruktive Ergänzung. Viel größere Sorgen bereitet Shatler, dass Konzerne wie Disney die Filmklassikerrechte anderer Studios kaufen und damit Programmkinos gefährden.
Und das ist eine grundsätzliche Gefahr, dass man irgendwann nicht mehr Gesamtwerkschauen zeigen kann von Filmemachern aus einer Willkür der Rechteinhaber heraus, die einfach sagen, nein, wir haben andere Pläne dafür. Das finde ich filmkulturell sehr, sehr bedenklich und das ist etwas, was sich jetzt zunehmend abzeichnet.
Aber in den USA sorgt gerade der Fall Memoria für Zündstoff. Auch die New Yorker Filmkritikerin Alyssa Wilkinson vom Nachrichtenportal Voxcom verfolgt die kontroverse Debatte.
It is controversial. So on the one side you have critics mostly, who find this to be really interesting and exciting, because of course a film like Memoria.
Manche Kritiker sind begeistert, dass ein so eigenwilliger Film durch die Aktion solche Aufmerksamkeit erfährt. Andere halten nichts davon.
So there's been a lot of people who argue that this is bad or elitist in some way because it should be available to everyone.
Memoria nur im Kino zu zeigen, finden andere elitär, weil der Film damit nur Menschen in ausgewählten Städten zugänglich ist. Diese Kritik kann Wilkinson nachvollziehen, meint aber, dasselbe könnte man auch Museen vorwerfen. Für kunstvolle Filme wie Memoria sei es eine zukunftsträchtige Idee, sie wie in einer Ausstellung im Museum exklusiv vorzuführen. Auf jeden Fall nutze die Aufmerksamkeit um Memoria den notleidenden Independent-Kinos. In New York mussten zwar nur wenige schließen, weil es dort, so Wilkinson, die vielleicht stärkste Filmkultur der Welt gäbe. Aber landesweit haben viele Kinos aufgegeben. Aber Mut macht ihr, dass viele Filme, die kurz nach Kinostart bereits als Stream erschienen, trotzdem gut in den Filmtheatern liefen.
Maybe we've learned why we like theaters by not having them.
Auch Mikosch Horn vom Arthouse-Filmverleih Grand Film begrüßt die Aktion des Neon-Verleihs, weil sie das Kino als gesellschaftlichen Ort ins Bewusstsein rückt. Aber Streaming an sich sieht er nicht als Gefahr fürs Kino.
Weil ich da schon glaube, dass das Kino stark genug ist und als sozialer Ort genug Alleinstellungsmerkmale hat. Die muss man wieder betonen, da muss man eventuell auch ein anderes Kinoprogramm machen.
Zum Beispiel Online-Angebote.
Kino und Streaming zusammenzubringen, indem die Kinos lokal ihre eigenen Streaming-Angebote haben, das ist was ich sehr begrüße.
Horn gehört zu den Initiatoren von Cinema Lovers. In dem Netzwerk haben sich bundesweit Kinos zusammengeschlossen, die neben Zusatzprogrammen wie zum Beispiel Filmdiskussionen auch Streaming-Plattformen betreiben.
Wir wollen gegen die Netflix und sonst wie großen Streaming-Angebote lokale Angebote machen, die sich aber auch mit dem Angebot vor Ort ergänzen. Also wo man dann zum Beispiel zu Memoria, wenn der dann ins Kino käme hier in Deutschland, auch noch einen älteren Veraceta Cool online zeigt oder irgendwie sowas. Also wo man einfach sagt, man nutzt das digitale Angebot auch, um da in Dialog mit dem Publikum zu treten.
Egal, was man von der exklusiven Kinoauswertung von Memoria hält, der Film hat die Debatte um zukünftige Strategien fürs Kino weiter angeheizt. Und das ist momentan wichtiger denn je.
Musik machen war ja früher immer an Räume gebunden. Kammermusik, Opernhäuser, dann Konzerthallen. Und dann hat sich die Musik vom Ort befreit, kann man sagen. Heute kann man ja mit Hilfe von digitalen Geräten eigentlich überall spielen. Doch es gibt auch einen neuen Raum, den Musik besetzt, nämlich das Metaverse oder Metaversum, ein kollektiver virtueller Raum, den Neal Stephenson in seinem Buch Snow Crash von 1992 als erster so genannt haben soll. Tennis Kastrup hat sich das Musikmachen in diesem Metaversum mal genauer angeschaut.
The Metaverse is in the making.
Das Metaversum ist noch im Entstehen. Es erschafft neue Welten, die das Reale und Digitale vereinen. Von überall auf der Welt können sich Menschen so treffen und das Gefühl haben, am selben Ort zu sein. Die Kombination von digital und real gibt einem das Gefühl, an diesem neuen Ort präsent zu sein, ohne sich einschränken zu müssen.
Edu Foyot ist Geschäftsführer von Patch XR. Die Softwarefirma aus der Schweiz entwickelt audiovisuelle Plattformen, virtuelle Welten. Um sie betreten zu können, muss man eine spezielle Brille tragen. Mit ihr kann man sich dann in diesem Metaversum umschauen. Handschuhe mit Sensoren steuern die Bewegungen der Hände. Was man dort sieht, lässt sich schwer in Worte fassen, weil jede Welt anders einzigartig ist. ein Versuch.
Wir kombinieren Musik, Games, Mixed und Extended Reality. Damit ermöglichen wir Menschen, musikalische Welten zu bauen. Vielleicht kann man das so beschreiben. Man nimmt Walt Disneys Film Fantasia, bei dem Klänge und Bilder zusammenspielen, kombiniert das mit Lego-Bausätzen und lässt es von Pink Floyd aufführen.
Anders gesagt, das Metaversum ist sehr bunt und die Objekte darin entspringen meistens der Fantasie. Bei Patch XR hat man sich dazu entschieden, in ihrer virtuellen Welt modulare Synthesizer nachzubilden. Alle können von den benutzenden MusikerInnen selber digital gestaltet werden. Oft sind die Instrumente als abstrakte und leuchtende Gegenstände zu sehen, die im Raum schweben. Man kann sie wie in der realen Welt miteinander verbinden, hintereinander schalten oder alleine stehen lassen. Wenn Klang durch sie geschickt wird, blinken oder flackern die Kabel. Die KünstlerInnen musizieren entweder alleine oder erlauben ZuschauerInnen.
Man kann live spielen oder eine vorher aufgezeichnete Show zeigen. Das Publikum kann das dann dort sehen. Wir konzentrieren uns aber mehr darauf, dass Leute reingehen. Vielleicht eher wie bei einer Kneipentour als bei einem großen Festival. Man sieht also unterschiedliche Auftritte in verschiedenen Räumen, in die man auch Freunde einladen kann.
Ähnliche Konzepte haben bereits Videospiele erfolgreich ausprobiert. In Fortnite oder Roblox gaben schon bekannte Bands wie 21 Pilots oder der Rapper Travis Scott Konzerte. Der Unterschied dabei: bei ihren Auftritten waren Musik und Instrumente nicht wirklich veränderbar, eher statisch. Mit Patch XR ist alles offen und dehnbar. Dieses Metaversum ist also ein riesiger Spielplatz für Soundfrickler. Der italienische Sounddesigner und Multimedia-Künstler Nesso gehört zu ihnen.
Die Welt, die wir im Metaversum bauen werden, sollte nicht versuchen, die reale Welt zu imitieren. Ich denke, wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, etwas Neues zu schaffen.
Wie genau das aussehen kann, haben Nesso und drei weitere Künstler vor ein paar Monaten in der Aufführung Parallel Metaverse gezeigt.
Es gab zwei Ebenen. Die eine war die virtuelle Welt, in der das Instrument gebaut wurde. Der Künstler hat dort bestimmte Teile gesteuert. Er konnte zum Beispiel während der Aufführung die Objekte bewegen oder mit ihnen interagieren. Die anderen Künstler in der realen Welt haben programmiert, also Befehle ins Metaversum geschickt und damit die virtuelle Umgebung mit einer anderen Programmiersprache kontrolliert.
Diese Textbefehle erzeugen Musik und können zusätzlich als Projektion im Metaversum von den BenutzerInnen gesehen werden. Live-Coding nennt man die Praxis. Klanglich ist das alles aber nicht wirklich etwas Neues. Elektronische Musik hat in den vergangenen Jahrzehnten die meisten Grenzen schon ausgetestet. Darum geht es im Metaversum auch gar nicht. Das Zusammenspiel von Farben und Klängen erzeugt eine synästhetische Erfahrung. Töne klingen nicht nur, sie sind bunt. Musik ist also ein lebendiger, sich ständig verformender und wachsender Organismus. Diese Freiheit reizt MusikerInnen und das Publikum gleichermaßen. Ein Zustand, den die junge Generation längst aus ihrem Alltag kennt.
Bei Videospielen gibt es zum Beispiel Musik, die sich immer verändert, weil sie auf Entscheidungen basiert, die man im Spiel trifft. Wenn ich live programmiere, treffe ich in Echtzeit Entscheidungen. Diese Entscheidungen beeinflussen die gesamte Struktur des Stücks. Warum sollte ich das denn aufnehmen und in etwas übertragen, das fixiert ist und immer wieder genauso klingen wird?
So, alles klar? Dennis Kastrup hat versucht, das Metaversum mal zu erklären und sich das genauer angeschaut.